Ist es nicht herrlich, wenn wir den Herrn anbeten, dass dann das, was uns widerstehen will, zurückweicht und zurückweichen muss? Können wir schon den ganzen Tag machen. Wir danken dir, Jesus, dass du so groß bist, so mächtig. Wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass du voller Liebe bist, voller guter Gedanken. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das weiterleitest und dass du zum Ausdruck bringst, was wichtig ist heute. Ich bitte dich, dass du uns in Wahrheit führst, dass du uns überführst, wenn wir falsche Dinge geglaubt haben und dass wir Gnade haben zu empfangen. Ich bitte dich, Vater, gib uns Gnade, empfangen zu können von dir. Danke, Jesus. Es ist schon 5. Wir kommen einfach nicht unter einer Stunde Lobpreis aus, ne? Es geht einfach nicht kürzer, ne? Ich weiß, dass es zu kurz war. Gut. Es geht um den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist unser Freund. Und der Heilige Geist möchte gerne, dass wir das erfahren, dass er unser Freund ist, dass wir das erleben. Und ich hatte vor 2 Wochen angefangen, darüber zu sprechen. Und heute soll es um die Taufe im Heiligen Geist gehen und was wir für Bedingungen brauchen, um die Taufe im Heiligen Geist empfangen zu können. Und dann empfangen wir die Taufe im Heiligen Geist. Das ist an sich ganz einfach. Ich möchte aber gerne noch mal ganz kurz zusammenfassen, worüber wir sprachen. Irgendwie stehe ich am falschen Fleck. Das klingt ganz schlimm irgendwie, ne? War da hinten? Ja? War kippelt das Rednerpult? Gut. Darf ich mal kurz fragen, wer vor 2 Wochen nicht da war? Okay, gut. Also wir hatten darüber gesprochen, dass wir eine anhaltende, dauerhafte Beziehung zum Heiligen Geist brauchen. Das ist das A und O, das ist sehr, sehr wichtig. Und wir hatten darüber gesprochen, dass Gott ein Gott ist. Wir haben einen Gott, der aus 3 Personen besteht. Und ich habe versucht, das herauszustellen, dass Gott 3 Personen hat, nämlich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und dass der Heilige Geist eine Person Gottes ist. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Das müssen wir verstehen. Der Heilige Geist ist nicht nur irgendwie Gottes Kraft oder irgendetwas, was man nicht genau definieren kann, sondern er ist eine Person Gottes. Und er ist exakt die Person Gottes, die zurzeit hier auf der Erde da ist. Wir wissen, dass Jesus in den Himmel gefahren ist, vor den Augen seiner Jünger, und dass er gesagt hat, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, damit ich euch den Beistand senden kann. Steht alles im Johannesevangelium. Also wir haben jetzt hier den Heiligen Geist als die Person Gottes unmittelbar auf der Erde, und Jesus und der Vater sind im Himmel. Und ich habe 5 verschiedene ganz einschneidende oder heilsgeschichtlich bedeutungsvolle Ergebnisse oder Ereignisse geschildert, wo immer Vater, Sohn und Heiliger Geist gleichermaßen beteiligt waren. Das war die Fleischwerdung Jesu, der Dienst Jesu, der Tod Jesu, die Auferstehung Jesu und Pfingsten. All diese Stellen kannst du nochmal studieren und wirst du finden, dass in allen Stellen der Vater, der Sohn und der Heilige Geist gleichermaßen beteiligt waren, so dass wir besser oder tiefer verstehen können, dass der Heilige Geist eine Person Gottes ist. Wir haben darüber gesprochen, dass wir nur durch den Heiligen Geist Zugang zum Vater haben. Und wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, haben wir auch keinen Zugang zum Vater. Es wird oft das Bibelwort zitiert, dass Jesus der Weg zum Vater ist. Das ist richtig. Aber jetzt, für unsere Zeiten, da wir hier leben, ist der Heilige Geist der Zugang zum Vater. Und auch der Vater tritt über den Heiligen Geist mit uns in Verbindung. Wir hatten verschiedene Eigenschaften des Heiligen Geistes im Alten Testament rausgearbeitet. Aber wenn euch das näher interessiert, die Ernüchter Wort, lohnt sich das, die Kassette zu bestellen. Da will ich jetzt drüber gehen, weil wir sonst heute wirklich nicht hinkommen mit der Zeit. Dann hatten wir noch über den Unterschied gesprochen, dass Jesus im Johannesevangelium zu einigen Jüngern sagte, empfangt Heiligen Geist, und trotzdem sie aufforderte, bis Pfingsten zu warten, damit sie erfüllt würden mit dem Heiligen Geist. Und wir haben den Unterschied herausgestellt, Das ist also das, die Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus spricht, empfangt Heiligen Geist. Das war die Stelle, wo sie von Neuem geboren wurden und den Heiligen Geist in Form von ewigem Leben empfangen haben. Und dass auch diese Jünger warten sollten bis Pfingsten, bis sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Also das handelt sich um zwei verschiedene, voneinander getrennte Erlebnisse. Zuerst hatten die Apostel durch Jesus Christus den eingehauchten Geist und hatten damit das Heil oder die Wiedergeburt empfangen. Und 7 Wochen später wurden sie im Heiligen Geist getauft, was zu Pfingsten geschah. Das sind also zwei separate Erlebnisse für die Jünger gewesen. Und wir hatten gesagt, das war so der Kern, wenn wir mal die Worte Ostern oder Pfingsten verwenden wollen, dass am Ostersonntag der auferstandene Christus, der eingehauchte Geist und das Erlebnis ist Leben. Und wir hatten den Pfingstsonntag, der aufgefahrene Christus, der ausgegossene Geist und das Ergebnis ist Kraft. Ein weiterer wichtiger Punkt war, dass der Heilige Geist nach dem Wort Gottes der Verwalter dessen ist, was Gott besitzt oder austeilen will. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, ist es sehr oft geschrieben, dass Jesus sagt, alles was mein ist, ist dem Vater und alles was dem Vater ist, gehört mir. Aber austeilen tut der Heilige Geist. Deshalb brauchen wir ihn so sehr, deshalb sind wir so sehr von ihm abhängig. Du kannst also rechtlich ein Kind Gottes sein, weil du umgekehrt bist, eine Bekehrung oder Wiedergeburt erlebt hast und trotzdem leben wie ein Bettler, weil du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast in der Form einer Taufe im Heiligen Geist und damit die Person nicht hast, die den Reichtum Gottes austeilt. Wir hatten herausgearbeitet, dass der Heilige Geist dabei ist, die Braut zuzubereiten, die Gemeinde, die schöne, vollkommene, herrliche Gemeinde, zu der Jesus wiederkommen wird und die ohne Flecken und Runzel sein wird. Und dass es das prophetische Bild schon gab, dass der Heilige Geist bei der Fleischwerdung Jesu im Leib der Maria den Leib Jesu formte und somit auch den Leib Christi, den kollektiven Leib, zu dem wir auch gehören, formt zur Braut. Das ist jetzt alles arg verkürzt, aber es lässt sich in der Bibel alles nachlesen. Zwei wichtige Sätze, wo ich nicht sicher bin, ob ich die das letzte Mal mit erwähnt hatte. Durch die Wiedergeburt werden wir Söhne Gottes und durch den Heiligen Geist leben wir wie Söhne Gottes. Das ist eine ganz wichtige Definition. Durch die Wiedergeburt werden wir Söhne oder Töchter Gottes und durch den Heiligen Geist leben wir wie Söhne oder Töchter Gottes. Also mit Heiligen Geist leben wir wie Söhne oder Töchter und ohne wie Sklaven unter Furcht. Wir hatten herausgearbeitet, dass der Heilige Geist den Dienst Jesu vollkommen macht, dass der Dienst Jesu nicht abgeschlossen war in sich, sondern dass er auf den Höhepunkt hingearbeitet hat, dass Pfingsten geschehen konnte und dass nicht das Kreuz der Endpunkt war, des Heils geschehen, sondern Pfingsten und Jesus all das getan hat, sich geopfert hat am Kreuz, um im Heiligen Geist taufen zu können, dass dorthin die Heilsgeschichte hingeht und dass das der Höhepunkt ist, dass also nicht gut ist für uns am Kreuz stehen zu bleiben, sondern bis Pfingsten mitzugehen, weil das ist das, was Gott in der Fülle geplant hat und vorhat. Das können wir alles nachlesen in Johannes 14 und auch Johannes 16, dass der Heilige Geist den Dienst Jesu vollständig macht und Jesus auch selber das so sagt. Muss ich aber jetzt auch drüber gehen. Also, durch die Wiedergeburt sind wir Söhne oder Töchter Gottes und durch den Heiligen Geist können wir so leben. Und heute wollen wir darüber sprechen, über die Taufe im Heiligen Geist, und weil das so viele Kontroversen darüber gibt im Leib Christi, wollen wir das so biblisch wie möglich versuchen. Ich weiß, dass das Thema extrem umkämpft ist, dass darüber der Streit entbrennt und dass über viele, viele Teile des Leibes Christi hierüber Lügen verbreitet werden und falsche Dinge gelehrt werden. Aber wir leben in einer Zeit, wo Dinge wiederhergestellt werden. Und ich glaube einfach, dass immer mehr Christen nach und nach zu fragen beginnen, warum in ihrem Leben nicht die Dinge geschehen, die sie in dem Leben der Jünger oder Apostel lesen, und auf die Suche gehen nach Ursache, warum das so ist. Und ich will damit beginnen, dass die das Ausgießen des Heiligen Geistes oder die Taufe im Heiligen Geist 7-mal in der Schrift erwähnt ist, was irgendwo zu der charakteristischen Zahl vom Heiligen Geist passt. Und das ist erstens, kann man aufschreiben, Matthäus 3, Vers 11. Da ist was gesagt vom Johannes den Täufer in Matthäus 3, 11. Eine ganz bekannte Stelle. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Ich hatte das schon mal kurz erwähnt. Also für diese Stelle und für alle folgenden, die ich noch lese, haben wir im Deutschen einen ganz miesen Übersetzungsfehler. Überall dort, wo wir in der deutschen Bibel lesen, mit Heiligen Geist, muss die Präposition in heißen. Das könnt ihr also gerne im Griechischen nachforschen. Ich habe mich bei Leuten belesen, die sich im Griechischen auskennen. Die Präposition mit ist einfach falsch übersetzt. Es muss immer heißen in der Verbindung mit dem Verb taufen. Und immer wenn er einen Vers lest, die kommen ja dann in den anderen Evangelien wieder, dann muss es wörtlich heißen, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin, er wird euch in Heiligen Geist und in Feuer taufen. Zweite Stelle hätten wir Johannes der Täufer im Markus 1, Vers 8. Hier steht, ich zwar habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch, hier steht wieder mit, es muss heißen, in Heiligen Geist taufen. Das Wort im sagt etwas darüber aus, wie eine Taufe im Heiligen Geist abläuft. Die dritte Stelle wäre dann im Lukas 3, 16. Antwortete Johannes allen und sprach, ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch im Heiligen Geist und Feuer taufen. Und die vierte Stelle ist Johannes 1, 33. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, wirklich in Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der wirklich im Heiligen Geist tauft. Das ist also nebenher nochmal zum Thema Wassertaufe, ist immer die Präposition im, immer. Die fünfte Stelle, Apostelgeschichte 1, 5. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet wörtlich in Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen, sagt Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt. Die sechste Stelle ist Petrus. Im Haus des Cornelius finden wir Apostelgeschichte 11, 16. Ich dachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes zwar taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und die siebente Stelle ist von Paulus im Brief an die Korinther, 1. Korinther 12, 13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also das erstmal die sieben Stellen. Um das zu analysieren, wir haben bei sechs von diesen sieben Stellen die Erfahrung von Wassertaufe und Geistestaufe miteinander verglichen und gegenübergestellt. Zweimal wird der Heilige Geist noch mit Feuer verknüpft und in einer Stelle, also in einer von den sieben, ist von im Heiligen Geist getränkt worden die Rede. Also dort steht nicht im Heiligen Geist getauft werden, sondern es ist so das Wort tränken verwendet. 1. Korinther 12, 13. Und das Wort tränken oder trinken, das bringt uns zu einer maßgeblichen Stelle, wo Jesus sagt in Johannes 7, Vers 37, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dem seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das ist also die Zeit hier, wo Jesus als Person auf der Erde war und noch nicht der Heilige Geist. Also Jesus spricht davon, dass ein Gläubiger die Gabe des Heiligen Geistes empfangen soll, ähnlich wie man Wasser trinkt. Das gibt uns schon praktische Hinweise, wie man den Heiligen Geist empfängt. Und dann wollen wir noch andere Textstellen lesen. Apostelgeschichte 8. Das können wir mal aufschlagen. Hier haben wir die Begebenheit von den Bewohnern in Samaria. Apostelgeschichte 8, Abvers 15. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Großartig, ne? So schön einfach. Dann haben wir noch eine Schriftstelle, Apostelgeschichte 10, 47. Das war, wo Petrus im Haus des Cornelius war. Das war eine sehr, sehr einschneidende Stelle in der Geschichte, weil es offenbart hat, dass die Errettung durch Jesus nicht nur für die Juden bestimmt war, sondern auch für Nichtjuden oder für die Heiden. Das ist zum ersten Mal dort offenbar geworden und das ist eine ganz, ganz markante Stelle in der Geschichte. Also Apostelgeschichte 10, 47 steht, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Fragt hier Petrus, nachdem er ihnen das Wort gepredigt hatte und während er redete, der Heilige Geist auf sie fiel. Und dann haben wir noch eine Stelle, wo Paulus auf die Jünger von Ephesus trifft. Apostelgeschichte 19, 2. Apostelgeschichte 19, 2. Paulus sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Das ist also eine total legitime, gute, apostolische Frage. Weil wir ja gerne so das Wort apostolisch verwenden in unserer Zeit. Das wäre also eine echt apostolische Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Die Geschichte geht dann weiter, dass Paulus ihnen das erklärt und sie dann auch den Heiligen Geist empfangen. Zusammenfassend können wir sagen, es werden Formulierungen verwendet, mit dem Heiligen Geist getränkt werden oder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden oder den Heiligen Geist empfangen. Das sind alles Beschreibungen dafür, für eine Erfahrung, wo ein Gläubiger die Fülle vom Heiligen Geist empfängt. Nebenher gesagt, das Wort Taufen bedeutet von seinem Ursprung her, ganz, ganz exakt übersetzt, etwas ein- oder untertauchen lassen. Das heißt das Wort Taufe. Und das ist für die Wassertaufe gleichermaßen gültig wie für die Geistestaufe oder Taufe im Heiligen Geist. Und das vermittelt uns etwas von der Erfahrung, die da geschieht. Nämlich, dass der Gläubige eingehüllt wird, überspült wird, umgeben wird mit Heiligem Geist. Dass eine göttliche Kraft von oben herab auf ihn kommt. Bei einer Wassertaufe ist es gewöhnlich so, dass man in ein Wasser reinsteigt und das Wasser kommt von unten und wir tauchen darin unter. Und bei der Taufe im Heiligen Geist kommt es von oben und taucht uns ein. Dafür gibt es auch Schriftstellen, zum Beispiel Apostelgeschichte 2,2, das Pfingstfest, wo steht, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Oder die Apostelgeschichte 11,15, während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, sowie auch auf uns im Anfang. Das ist die Stelle, wo Petrus dann Rechenschaft gibt in Jerusalem, was in dem Haus des Cornelius geschehen ist. Also die Erfahrung, die die Leute im Haus des Cornelius machten, war die gleiche Erfahrung wie bei den Jüngern zu Pfingsten, weil Petrus hier sagt, während ich zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, sowie auch auf uns im Anfang. Petrus war im Haus des Cornelius und dann muss er nach Jerusalem und muss er dort Rechenschaft geben. Das ist ganz nebenher, das ist sehr interessant, dass es nicht irgendwelche Einzelkünstler waren im Reich Gottes, sondern die haben sich Rechenschaft gegeben. Und Petrus, der schon irgendwo der King war, gewaltige Predigten gehalten hat mit enormen Auswirkungen, gab Rechenschaft über seinen Dienst. Das mal nur so ganz nebenher. Und die Leute in Jerusalem wollten schon genau wissen, wie kann das sein, dass du überhaupt mit Heiden in Kontakt bist, mit Leuten, die unreine Sachen essen, und was ist dort genau geschehen? Und Petrus hat es genau geschildert, und das ist hier seine Rechenschaft vor dem Apostelrat in Jerusalem. Und er sagt, der Heilige Geist fiel auf sie, sowie auch auf uns im Anfang. Also er ist von der Zuhörerschaft, die am Anfang mit dabei waren. Also eine Geistestaufe hat irgendwo, ist es eine Aktion, die von zwei Seiten geschieht. Es kommt etwas von außen auf uns und es geschieht etwas in uns. Es beginnt etwas in uns zu fließen oder eine Quelle in uns aufzubrechen. Der Heilige Geist kommt von außen auf uns als eine unsichtbare Kraft, die aber real ist. Und innerlich können wir ihn empfangen, wie wenn man Wasser trinkt oder wie wenn man trinkt. Ich denke, dass das auch jetzt relativ schnell soweit klar ist. Und an der Stelle möchte ich mal kurz darauf eingehen, dass es total biblisch ist und biblisch fundiert, dass wir von äußeren Zeichen oder Manifestationen sprechen, wenn der Heilige Geist sich bewegt. Auch wenn da viel eigenartige Dinge geschehen sind und zum einen Sachen übertrieben wurden oder menschlich produziert wurden und zum anderen wieder andere daraufhin sagten, das ist alles furchtbar, das ist alles Schwärmerei und das wollen wir alles unterdrücken, wollen wir uns doch an der Bibel orientieren, wie es oder was es damit auf sich hat. Und der Heilige Geist ist selbst nicht sichtbar, aber wenn er wirkt, kann man seine Auswirkungen sehen. Und das steht auch so in der Bibel, zum Beispiel Johannes 3, 8. Da steht, der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Auch wenn der Heilige Geist nicht sichtbar ist, kannst du doch auch bei einem Wind, den du nicht siehst, sehen, dass sich die Blätter bewegen oder dass die Wolken am Himmel entlang getrieben werden oder dass Wellen auf dem Meer entstehen. Du kannst die Auswirkungen des Windes sehen, obwohl du den Wind nicht siehst. Und genau so ist es mit dem Heiligen Geist auch. Er ist selbst unsichtbar, aber man kann es hören und sehen, wenn er wirkt. Und das steht Apostelgeschichte 2, 33. Da sagt Petrus, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, Jesus, und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Also der Heilige Geist ist, wenn du ihn empfängst in seiner Fülle, ist das nicht etwas, was ganz im Verborgenen, ganz im Geheimen abläuft, sodass nicht mal du selber das merkst. Sondern hier ist klar die Rede davon, dass man das sehen und hören kann. Und dass es eindeutig da sichtbare Zeichen oder Manifestationen gibt. Und Paulus sagt, 1. Korinther 2, 4, dass seine Rede nicht in überredenden Worten der Weisheit bestand, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Also das nur mal zwei Stellen, dass es äußerst biblisch ist, im Zusammenhang mit dem Wirken des Heiligen Geistes von äußeren Zeichen oder Manifestationen zu sprechen, auch wenn da vielleicht negative Erfahrungen da sind, oder manche Sachen im Leib Christi übertrieben wurden. Das ist völlig egal. Lasst uns da an der Bibel uns orientieren, was die Bibel wirklich darüber sagt. Und dann möchte ich mal noch drei verschiedene Beschreibungen lesen und daraus herausarbeiten, wie im Neuen Testament Menschen im Heiligen Geist getauft wurden. Die erste zu Pfingsten, die eindrücklichste, die wir in Apostelgeschichte 2 haben. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das wäre das, die erste Beschreibung, wie Leute das erlebt haben, die Jünger zu Pfingsten. Die zweite Beschreibung haben wir schon davon gesprochen, Cornelius und seine Hausbewohner, Apostelgeschichte 10, ab 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nation die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Und die dritte Begebenheit, als Paulus auf die Jünger in Ephesus trifft, Apostelgeschichte 19, 6. Paulus fragt sie, habt ihr einen Geist empfangen? Sie sagen, wir haben noch nicht mal von ihm gehört. Und dann steht, als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Wenn wir also die drei markanten Stellen aus der Apostelgeschichte vergleichen, dann ist das übereinstimmende äußere Zeichen für eine Taufe im Heiligen Geist das Reden in anderen Sprachen. Wir haben an einer Stelle noch Wind und Brausen oder gewaltiges Brausen und Zungen von Feuer. Und wir haben noch an einer Stelle in Ephesus, dass sie auch weissagten. Aber die gemeinsame Erfahrung in diesen drei maßgeblichen Stellen war, dass sie in anderen Sprachen oder in anderen Zungen redeten. Wir haben dann die Begebenheit nochmal beschrieben, das habe ich schon gelesen, dass Petrus in Jerusalem nochmal berichten musste, was wirklich bei dem Cornelius geschah, und dass er sagte, dass sie die Erfahrung gemacht haben, wie auch bei uns am Anfang, sagt er zu den anderen Aposteln. Von daher können wir das ableiten, dass das Reden in anderen Sprachen allgemein der anerkannte neutestamentliche Beweis ist, dass ein Gläubiger die Taufe im Heiligen Geist erlebt hat. Ich weiß, dass dagegen ganze Legionen von ausgebildeten Theologen aufstehen würden und wollen, aber wir halten uns an das Wort Gottes. Und es gibt einfach keine Taufe im Heiligen Geist im Neuen Testament, wo das nicht geschehen ist. Und deshalb können wir das daraus ableiten, ganz unabhängig, dass viele hier in diesem Raum persönlich diese Erfahrung gemacht haben. Deshalb will ich das mal in 4 Punkten zusammenfassen. Erstens, es war das Zeichen, das die Apostel selber empfingen, als sie diese Erfahrung machten, zu Pfingsten. Zweitens, es war das Zeichen, das die Apostel als Beweis akzeptierten, wenn andere diese Erfahrung machten. Drittens, die Apostel haben nie ein anderes Zeichen verlangt. Und viertens, im gesamten Neuen Testament wird kein anderes Zeichen genannt. Und das, denke ich, sind 4 ausreichende Argumente, dass wir dafür einfach unser Herz öffnen und das glauben. Ich hatte das vor 2 Wochen versucht herauszuarbeiten, dass eine Bekehrung nicht gleichzeitig eine Taufe im Heiligen Geist ist. Viele, viele Kinder Gottes sind dadurch belogen und sind sich ganz sicher, sie haben ganz bestimmt den Heiligen Geist, weil man das so sagt. Noch schlimmer ist es, dass bei einer Kindtaufe davon gesprochen wird, dass da auch gleich der Heilige Geist mit auf das Kind kommt. Das sind ganz, ganz schlimme Lügen und viele Menschen leben in großer Armut als Christ, weil man diesen Lügen glaubt. Und es ist an der Zeit, dass Wahrheit kommt in diesen Themen. Der Beweis dafür, dass das nicht ein und dasselbe ist, eine Wiedergeburt und eine Geistestaufe, sondern dass das unterschiedliche Erlebnisse sind, dass dort verschiedene Dinge geschehen, ist, dass in Apostelgeschichte 8 die Bewohner von Samaria. Die Apostel hören in Jerusalem, dass in Samaria Menschen zum Glauben gekommen waren. Das steht Apostelgeschichte 8, 14. Vers 14 steht, dass sie daraufhin Petrus und Johannes nach Samaria geschickt haben. Vers 15 steht, als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also durch den Dienst von Philippus in Samaria sind Menschen von Neuem geboren worden, konnten das Evangelium annehmen, haben ihr Herz dafür geöffnet und konnten durch den Sühnetod Jesu versöhnt sein mit Gott. Aber durch den Dienst von Petrus und Johannes erlebten sie die Taufe im Heiligen Geist. Und die 2. Geschichte, Apostelgeschichte 19, wo Paulus in Korinth war, Paulus nach Ephesus kam und dort die Jünger fragt, ob sie auch den Geist empfangen haben. Das sind die beiden Dinge, die wir dafür anführen können. Und wir haben die Geschichte, wo Paulus die Jünger von Ephesus fragt. Sie waren eindeutig gläubige Männer und sie hatten noch nichts vom Heiligen Geist gehört. Und Paulus lehrt sie darüber und sie empfangen den Heiligen Geist. Und interessant ist, dass wir diese Zusammenfassung finden am Anfang vom Epheserbrief. Weil später schreibt Paulus an genau diese Leute den Brief und in Epheser 1, 13 steht: In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Hier haben wir die exakte Reihenfolge wieder beschrieben, als Paulus dann einen Brief schreibt nach Ephesus, das Evangelium gehört, an Christus gläubig geworden, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Also die Bibel ist absolut stimmig. Zusammenfassend können wir sagen, wir haben die Apostel selber zu Pfingsten, wir haben die Bewohner von Samaria, die Jünger von Ephesus und die Mitbewohner und Cornelius in seinem Haus, die eine Wiedergeburt erlebten und eine Taufe im Heiligen Geist. Und bei den ersten 3 Gruppen war das zeitlich weit voneinander getrennt. Bei den Aposteln, bei den ersten ca. 7 Wochen waren da dazwischen. Wie viel es bei den Bewohnern von Samaria war, ist nicht ganz klar, aber es müssen einige Tage gewesen sein, Weil die Kunde, dass sie gläubig wurden, musste erst nach Jerusalem kommen und die beiden Jünger mussten erst von Jerusalem nach Samaria reisen. Und da sie noch nicht die Billigflieger damals hatten, hat es ein paar Tage gedauert. Wir haben bei dem Haus des Cornelius die einzige Schilderung, wo es gleichzeitig geschieht. Und trotzdem glaube ich, dass es separate Erlebnisse waren. Und da wir von vier Erlebnissen nur eins haben, wo es gleichzeitig war, glaube ich, dass es eher die Ausnahme ist und nicht die Regel. Ich denke, dass man daraus ableiten kann und dass wir das auch ableiten sollten, dass es normal ist, dass ein Christ die Geistestaufe als eine getrennte Erfahrung erlebt, getrennt von der Erfahrung der Bekehrung oder Wiedergeburt. Das ist normal. Also niemand ist deshalb schlecht oder schuldig oder deshalb hat vielleicht irgendwie nicht die Wiedergeburt richtig funktioniert. Das ist total normal. Das sind voneinander getrennte Erlebnisse. Und wären wir alle von Anfang an richtig gelehrt, dann wäre das allen Sonnen klar. Und wir könnten heute über was anderes sprechen. Aber leider ist das nicht der Fall. Und deshalb lasst uns zurückkommen zu diesen biblischen Maßstäben. Ich möchte das nochmal betonen, dass die Tatsache, dass ein Christ, ein Mensch wiedergeboren ist oder von Neuem geboren ist und Christ wird, die Tatsache in sich selbst beweist nicht, dass dieser Christ den Heiligen Geist in seiner Fülle empfangen hat. Dass die Apostelgeschichte unterscheidet die Erlebnisse ganz klar. Wenn das ein und dasselbe wäre, wäre das von Paulus nahezu dumm gewesen, die Leute danach zu fragen. Und wir wissen, dass Paulus auf keinen Fall dumm war und dass er sehr genau wusste, warum er das fragt, weil er wollte gerne, dass auch sie nicht nur Jünger sind, sondern auch in der Lage sind, wie Jünger zu leben. Und wir brauchen den Heiligen Geist Tag für Tag, jede Stunde. Wir sind abhängig von ihm, so leben zu können, wie es Gott gefällt. Und bei dem Befassen mit dem ganzen Thema habe ich selber die Erfahrung gemacht, wie viel Freude ausgegossen wird, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist befassen. Es war für mich selber ein überwältigendes Erlebnis, wenn du dir ein paar Stunden Zeit nimmst, zu lesen über den Heiligen Geist, das Ergebnis ist Freude. Es ist unbeschreiblich, wie genial er ist. Und ich glaube, wir alle haben noch so wenig von ihm erlebt. Ich möchte noch das aus einer ganz anderen Richtung her beleuchten, was es mit dem Reden in Zungen auf sich hat. Ich möchte einfach, dass wir hier als Gemeinde da ganz, ganz klar sind mit dem Thema in Zungen reden. Ich weiß auch, dass bestimmte Leute sofort die Bibelstelle als Holzhammer auf den Tisch bringen, wo Paulus fragt, reden etwa alle in Sprachen? Nein, natürlich nicht. Und die Antwort lautet nein. Und genau auf das Argument will ich noch eingehen. Aber vorher möchte ich eine Stelle lesen, die vielleicht erstmal gar nichts damit zu tun hat, aber die sehr interessant ist. Nämlich Matthäus 12, 34 steht, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Wir alle wissen, dass das sehr wahr ist. Und wenn unser Herz voller Sorge ist, dann reden wir Sorgen. Und wenn unser Herz voller Bitterkeit ist, reden wir Bitteres. Und ist unser Herz voller Freude, dann reden wir freudige Sachen. Das ist eine Wahrheit, die einfach stimmt, ob wir das akzeptieren oder nicht. Womit ich voll bin, das fließt durch meinen Mund über. Wenn also die Erfüllung in mir übernatürlich ist, nämlich mit Heiligen Geist, ist auch das Überfließen übernatürlich. Das ist ein logischer Schluss. Du beginnst dann in einer Sprache zu sprechen, die du nie gelernt hast, die du selbst nicht verstehst, und kannst damit Gott verherrlichen. Das ist der erste Sinn und Zweck, dass wir Gott damit verherrlichen, ihm die Ehre geben. Dann lesen wir mal noch eine Stelle aus Römer 6, Vers 13. Und die lasst uns mal aufschlagen. Römer 6, Vers 13. Das ist auch eine ganz bekannte Stelle. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Wir können aus dem Vers entnehmen, dass Gott nicht nur die Hingabe unseres Willens erwartet oder verlangt, sondern dass es bis dahin geht, dass wir unsere Körperglieder ihm zur Verfügung stellen, damit er unsere Glieder nach seinem Willen, nach seinem Gutdünken kontrollieren kann. Jetzt wissen wir alle, Bibelkundigen, dass im Jakobusbrief steht, dass ein Glied keiner beherrscht von uns. Und welches ist das? Die Zunge, Jakobus 3, 8. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen, sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Das zusammengefasst, wessen das Herz voll ist, das läuft der Mund über. Der Vers aus dem Römer, dass wir unsere Glieder ihm zur Verfügung stellen sollen, nicht nur unseren Willen, unsere Wünsche, unser Sein, sondern bis hin zu unserem Körper. Und dass die Zunge etwas ist, was wir nicht kontrollieren können. Ich denke, es ist einfach nur logisch, dass das seinen Abschluss findet, indem der Heilige Geist die Kontrolle über unsere Zunge übernimmt. Und das ist zugleich der Abschluss oder der Höhepunkt von Hingabe an den Herrn. Und deshalb ist es ein Siegel oder ein Beweis für eine Taufe im Heiligen Geist, dafür, dass wir unsere Körperglieder auch ihm zur Verfügung gestellt haben. Und der Heilige Geist übernimmt die Kontrolle über das Glied, was wir selbst nicht kontrollieren können. Und aus dieser Sicht heraus betrachtet, ist es total lieb. Und keiner kann noch behaupten, das brauche ich nicht. Also das kann man trotzdem, aber es ist dann eben schade. Und der dritte Punkt, Johannes 16, 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Also normalerweise ist alles, was sprechen kann, nach unserer vernunftsmäßigen Definition eine Person. Und hier ist ganz sehr viel Wert drauf gelegt, dass der Heilige Geist hier eine Person ist. Und eine Person kann und will sprechen. Der Heilige Geist ist kein S, er ist ein R. Lasst uns das total verabschieden, dass der Geist Gottes nur seine Kraft ist, die irgendwie wirkt. Es weiß zwar keiner wie und wann, aber das liegt auch daran, dass Gott in seinem Ratschluss unermesslich, unergründlich ist. Und von daher wird er also schon irgendwo sein Zeug da machen. Lasst uns das total verabschieden. Wir reden von einer Person, die unser, dein Freund sein will. Dein Beistand jeden Tag. Hatte ich vor 14 Tagen ausführlich drüber gesprochen. Also dieser Vers tut so diese Personenhaftigkeit vom Heiligen Geist herausstellen. Und er möchte als Person Wohnung machen in uns und damit wird unser Körper ein Tempel für ihn. Damit wird unser Körper ein Tempel für Gott. Gut, das war erstmal so das Vorwort. Es ist ganz einfach, es gibt 6 Punkte, die wir beachten sollten, beachten müssen, wenn wir den Heiligen Geist empfangen möchten. Das heißt, wenn wir ihn in der Art und Weise empfangen, dass das seinen Abschluss darin findet, dass wir in anderen Zungen reden. Irgendwie sitzt uns heute die Zeit ein bisschen im Nacken, aber ich möchte da ganz kurz drauf eingehen. Die Stelle, die Paulus fragt, reden etwa alle in Sprachen? Lautet die Antwort, nein. Weil die Stelle, die wir hier herausgenommen haben, steht in einer Passage, wo Paulus über Dienstgaben in der Gemeinde spricht. Wir reden also hier von in anderen Sprachen reden als eine Dienstgabe in der Gemeinde. An dieser Stelle, wo immer argumentiert wird, es brauchen also gar nicht alle Sprachengebet, denn Paulus hat ja auch gesagt, es sollen nicht alle in Sprachen reden, das stimmt nicht. Paulus hat gesagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Wenn wir von einer Taufe im Heiligen Geist sprechen, sprechen wir davon, dass wir ihm die Kontrolle geben über alles, über unseren Körper und dass der Heilige Geist die Kontrolle übernimmt über unsere Zunge und dass wir damit etwas sprechen, was wir selbst nicht verstehen. Das ist etwas anderes als diese Dienstgabe für die Gemeinde. Das wird nicht jeder machen und soll auch nicht jeder tun. Das ist etwas ganz anderes. Aber näher können wir da heute nicht drauf eingehen. Es lohnt sich auch nicht, auf diesem Gebiet sehr über irgendetwas zu streiten, weil es dafür auch einfach zu wertvoll ist. Wenn man den Heiligen Geist empfangen möchte, ist eins ganz, ganz wichtig, das ist das absolute grundsätzliche Ding, es geschieht durch Gnade. Das bedeutet, niemand von uns kann das verdienen. Und das Geniale ist, wenn du denkst, dass du das sowieso nicht verdient hast, dann bist du qualifiziert für den Heiligen Geist. Am allerbesten. Weil wir können es nicht verdienen, dass er kommt. Römer 11, Vers 6. Wenn aber durch Gnade so nicht aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Also Gnade und Werke schließen sich gegenseitig aus. Das ist mir beim Studium über das Thema total neu bewusst geworden. überall, wo Werke im Spiel sind, also Werke, dass wir versuchen, uns das zu verdienen, dass wir gut sein wollen vor Gott, indem wir irgendetwas vorweisen, in dem Moment schließt es die Gnade aus und wir können nicht empfangen, sondern es ist Gnade und die können wir nicht verdienen. Das eine schließt das andere aus. Wo Werke vorgewiesen werden, ist die Gnade nutzlos. Und wo ein Mensch durch Gnade von Gott empfängt, ist nichts aus Werken, damit wir uns nicht selber rühmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Es ist für jeden da, weil es unverdient ist. Es hängt also nicht davon ab, wie viele gute Sachen du hingekriegt hast, was dir schon gelingt, wie stark du im Glauben bist oder nicht bist. Es ist Gnade. Und man kann das empfangen, wenn man darum bittet. Ein weiterer Gegensatz in dem Zusammenhang ist Gnade und Gesetz. Johannes 1,17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist uns durch Jesus Christus geworden. Das ist derselbe Gegensatz. Unter Mose versuchten Menschen, Gottes Segnungen durch das zu verdienen, was sie taten, was sie selber einhielten. Durch Jesus wird der Segen Gottes und seine Gunst jetzt kostenlos oder unverdient allen zuteil, die das wollen. Und das Mittel, das zu empfangen, ist Glauben, durch Glauben. Also alles, was wir empfangen können vom Herrn, ist reine Gnade, die wir nicht verdienen können und niemals verdienen werden und auch nicht verdienen sollen. Und wir empfangen das durch Glauben. Also diese drei Schritte, aus Gnade, durch Glauben, nicht aus Werken. Wir werden nachher total entspannt sein, wer nach vorne kommen möchte, um den Heiligen Geist zu empfangen. Du musst nicht jetzt ganz besonders hoch die Hände heben, ganz besonders Aktionen reiten. Es ist Gnade. Und der Herr gibt es jedem, der ihn darum bittet. Wir können es nicht verdienen und wir brauchen das auch nicht verdienen. Ich finde das sehr, sehr entspannt. Und es hat nichts mit Werke zu tun und nichts mit Gesetzlichkeit. Im Galater 3 steht, nur will ich dies eine von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Das war Galater 3, 2 und Vers 5. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? In Vers 14, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also hier wird dreimal betont, dass der Heilige Geist durch Glauben empfangen wird. Ein kleiner Nebensatz. Glaube ist kein Ersatz für Gehorsam, aber ich denke, dass wir das wissen. Glauben sollte nicht in der falschen Weise interpretiert werden. Weil wir haben auch eine Stelle in der Apostelgeschichte 5, 32, wo steht, und wir sind Zeugen geworden von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Also Glaube und Gehorsam ist immer eng miteinander verknüpft und gehören eigentlich zusammen. Aber da will ich jetzt auch nicht unbedingt näher drauf eingehen. Und so gibt es ungefähr 6 Schritte, die wir gehen, um im Heiligen Geist getauft zu sein. Und der erste Schritt ist ganz klar, ist eine Buße oder eine Umkehr zu Gott. Jemand, der nicht gläubig ist, der nicht von neuem geboren ist, kann keinen Heiligen Geist empfangen, sagt die Bibel ganz klar. Einen Mensch, der Gott nicht kennt, dem ist das Ganze eine Torheit, ist es einfach verborgen. Aber Apostelgeschichte 2, 38 sagt Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen des Herrn Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also das ist das, die Basis ist, du bist wiedergeborener Christ. Der nächste Punkt ist eine Taufe im Wasser. Wobei die Taufe der äußere Akt ist von dem, was sich im Herz vollzogen hat, was im Herz geschehen ist. Erstens Buße, zweitens Taufe im Wasser. Drittens Dürsten. Das ist, ich denke, irgendwie vom Gefühl her, ist hier ein Knackpunkt vielleicht für manche. Johannes 7, 37 sagt Jesus, wenn jemand durstet, so komme er zu mir. Wenn du keinen Durst hast, nicht die Notwendigkeit verspürst, dass du den Heiligen Geist brauchst, wirst du ihn auch nicht empfangen. Und es ist eine Tatsache, dass Gott dich dann auch dabei lässt. Es braucht einen Durst. Wenn jemand durstet, komme er zu mir und trinke. Oder Matthäus 5, 6. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Hungrig und durstig sein ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um etwas zu empfangen. Überhaupt, um etwas zu empfangen. Nicht nur jetzt speziell im Heiligen Geist getauft zu sein. Überhaupt, wenn es um Empfangen geht von Gott, geht es darum, hungrig und durstig zu sein. Und wir haben manchmal die Schwierigkeit, dass wir auf eine falsche Art satt sind und deshalb in Phasen von Anbetung nicht wissen, wie wir empfangen. Es ist gut zu beten, dass der Heilige Geist in uns einen sinnvollen Hunger und Durst kultiviert, damit wir überhaupt in der Lage sind, empfangen zu können. Ich habe hier einen Satz abgeschrieben aus dem Buch von Derek Prince. Viele gläubige Christen, die ein anständiges Leben führen, erleben nur deshalb keine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, weil sie die Notwendigkeit nicht verspüren. Sie sind ohne diesen Segen zufrieden und Gott lässt sie dabei. Und das ist wirklich wahr. Noch eine Bestätigung aus Lukas 1, 53. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Also Dursten oder Hunger und Durst haben ist wichtig. Vierter Punkt ist, wir müssen ihn darum bitten. Wir haben manchmal so eine Haltung, oder ich höre das immer wieder auch in Telefonaten, wenn Leute anrufen im Büro von weiter her, ja, wenn Gott das will, dann soll er es doch halt machen. Wenn das Gottes Wille ist, dass ich einen Heiligen Geist empfange, na, dann muss Gott das eben tun. Auf die Art und Weise funktioniert das nicht. Das ist keine biblische Sicht. Es gibt einen Vers, Lukas 11, 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Der Heilige Geist möchte keine Selbstverständlichkeit sein und es ist er auch nicht. Er möchte gebeten sein. Der Vater möchte gebeten sein. Es tut uns gut, um etwas zu bitten. Jesus verpflichtet uns in diesem Vers ausdrücklich dazu, um den Heiligen Geist zu bitten. Also viertens bitten. Und fünfter Punkt, sehr, sehr einfach, trinken. Hatte ich vorhin schon angedeutet, dass von außen etwas auf uns kommt und von innen eine Erfüllung geschieht, wie wenn man Wasser trinkt. Johannes 7, 37, wenn jemand durstet, so komme er zu mir und trinke. Das Trinken ist ein Prozess, wo wir, ich sag mal, aktiv empfangen. Der Heilige Geist lässt sich nicht total passiv empfangen. Genauso wenig, wie du mit geschlossenem Mund trinken kannst. Ich habe schon mit einigen Leuten gebetet, dass sie den Heiligen Geist empfangen und in der Lage sind, in Sprachen zu sprechen oder zu reden. Und manchmal sagte ich, du musst den Mund öffnen. Der Heilige Geist kommt nicht mit einem Brechhebel und bricht dir den Mund auf. Das wird er niemals tun. Du musst deinen Mund öffnen. Und trotzdem saßen manche dort und haben den Mund eben nicht aufgemacht. Dann wird der Heilige Geist nicht kommen. Also es liegt sehr bei dir, was da geschieht oder nicht geschieht. So wenig, wie du mit geschlossenem Mund trinken kannst, so unmöglich kannst du mit geschlossenem Mund den Heiligen Geist empfangen. Noch eine Bibelstelle, Psalm 81, 11. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Tue deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Super, ne? Die Bibel ist doch ein geniales Buch. Das war Psalm 81, 11. Also es gibt tatsächlich Leute, die den Heiligen Geist nicht empfangen, weil sie ihren Mund nicht öffnen. Der letzte Punkt, der sechste, Hingabe. Hatte ich schon drüber gesprochen, dass wir unsere Glieder ihm zur Verfügung stellen und dass es seinen Abschluss darin findet, dass der Heilige Geist über die Zunge Kontrolle übernimmt. Römer 6, 13. Also wäre die erste Stufe, wir liefern uns selbst aus, unsere Persönlichkeit, unseren Willen, Besitz, Pläne, was auch immer. Alles, was unsere Persönlichkeit beinhaltet und umfasst. Und die zweite Stufe, dass wir unsere Glieder unserem Körper ihm ausliefern. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass die zweite Stufe ein wesentlich höheres Maß an Vertrauen erfordert. Unseren Körper ihm auszuliefern. Weil wir sind irgendwie von Grund auf misstrauisch. Wir sind misstrauisch und wir haben Gedanken wie, wer weiß, was dann mit mir passiert. Wer weiß, was der Heilige Geist dann macht und ist denn das hier alles noch im Lot und wer kontrolliert denn das dann und wo geht denn das Ganze hin? Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass das ein weitaus größerer Schritt ist, seinen Körper ihm zur Verfügung zu stellen, als zu sagen, ich ordne dir mein Leben unter. Aber der Herr hat im gewissen Sinne ein Recht darauf. Wenn wir in der ersten Stufe sind, unser Leben ihm untergeordnet haben, dann kann man das zusammenfassen, dass wir bereit sind, das zu tun, was Gott sagt, vorausgesetzt, wir verstehen das. Ich denke, dass man das so zusammenfassen kann. Wir sind bereit, das zu tun, was Gott sagt, unter der Voraussetzung, dass wir das selber verstehen. Und in dem Maße sind wir in der Lage, gehorsam zu sein. Wenn wir in die zweite Stufe kommen, dass der Heilige Geist über unseren Körper Kontrolle übernimmt, dann bedeutet das, dass wir über das Ding hinausgehen, indem wir nämlich nicht mal unbedingt verstehen, was er tut. Und eine Menge Leute haben versucht, in Toronto die Phänomene theologisch zu erklären, und das hat einfach keinen Zweck. Weil der Heilige Geist eben ein bisschen mehr drauf hat wie wir. Und so ist es, dass wir letztendlich dort auf unser logisches Denken verzichten. Also die Logiker unter uns, die alles genau wissen wollen, haben es eine Idee schwerer, in anderen Sprachen zu reden. Aber es funktioniert trotzdem. Ich aus meiner eigenen Erfahrung kann ich erzählen, dass ich Monate damit in Krieg geführt habe, bis ich das konnte. Ich wollte das zwar total stur wie wild, aber ich habe Monate gebraucht. Es gab einen Anschub in der Veranstaltung, ähnlich so wie heute. Und Monate war das der Krieg, ob das jetzt geht oder nicht geht, weil ich das zu genau wissen wollte. Und wir können nicht alles ergründen mit unserem logischen Denken, was der Heilige Geist macht oder nicht macht. Und so viel Vertrauen braucht es einfach, dass eben wir dann nicht was Falsches erzählen, auch wenn wir es selber nicht verstehen. So viel Vertrauen braucht es eben von uns, dass wir dem Heiligen Geist nichts Böses zutrauen, dass er uns in dem Moment für was ganz Mieses missbraucht und wir vielleicht was ganz Grauenhaftes aussprechen. Und sollte jemand hier sitzen, das kommt mir jetzt so in Gedanken, der irgendein Buch gelesen hat über das Sprachengebet von jemand, der selbst nicht in Sprachen betet, vergiss alles, was du darin gelesen hast. Sollte das von jemand geschrieben sein, der nicht selbst in anderen Sprachen betet. Ich habe ein einziges Buch von einem Gegner dessen gelesen, das sind Gedanken aus der Hölle, da kommt dämonisches Stammeln und irgendwelche komischen Dinge ins Spiel, ich will das gar nicht weiter ausführen, das bringt nur Verwirrung. Aber soll jemand hier sein, der hier was gelesen hat von jemand, der gar nicht weiß, wovon er spricht, schaff das raus aus deinem Kopf, sag Heiliger Geist, Format C, Festplatte löschen, komplett, alles weg. Das ist so wichtig. Manchmal haben wir einen kleinen Satz gelesen und da stellt eine Barriere da in unserem Leben, der uns jahrelang verfolgt. Wie kann ein Blinder einen Blinden führen, werden sie nicht beide in eine Grube fallen? Das ist das Bibelwort für Leute, die darüber Bücher schreiben und es selbst nicht praktizieren. Gut. Mich bewegt das so sehr, weil ich einfach mit zu vielen Leuten zu tun hatte, die durch solche dummen Bücher beraubt wurden, den Heiligen Geist als ihren Freund zu erkennen und durch den Alltag mit ihrer eigenen Kraft wurschteln müssen und ein Christ sein Leben, wo ein Ungläubiger sagen muss, danke, ich habe schon genug Probleme. Aus diesem Grunde bewegt mich das so sehr, für den Heiligen Geist irgendwie eine Lanze zu brechen, weil die Zeit ist da, wo eine Gemeinde ohne Heiligen Geist nutzlos ist. Wir können nur noch kulturelle Veranstaltungen haben ohne Heiligen Geist. Und wir müssen es lernen, uns mit ihm zu bewegen. Und war gestern Abend da war, das sind so kleine Vorgeschmäcker darauf, wie das ist. Und keine Droge dieser Welt kommt damit, welche Glücksgefühle der Heilige Geist ausgießen will. Welche Süßigkeit Gottes mit ihm mitkommt. Und so viele haben davon noch nie gehört oder gesehen. Und für die, die den Heiligen Geist haben unter uns, die getauft sind im Heiligen Geist, merkt euch das, damit ihr andere darin unterweisen könnt, und von Irrtümern überführen könnt. Also zusammengefasst, es geht los mit Buße tun, getauft werden, Durst haben, bitten, trinken und Hingabe. Das sind die markanten Punkte. Jetzt ist die Frage, müssen jetzt unbedingt alle Schritte genauso durchlaufen sein, ehe es funktioniert? Nein, muss nicht. Es kann nämlich sein, dass du im Heiligen Geist getauft bist, aber noch nicht anständig in Wasser getauft bist. Das lässt sich aber dann noch nachholen. Ich glaube, was von den Punkten unumgänglich ist, ist eine Buße oder Umkehr zu Gott, einmalig oder erstmalig. Ich denke, das ist total unumgänglich. Ein echter Durst und eine Bereitschaft zu empfangen unserer Hingabe. Ich glaube, an diesen Dingen geht es nicht vorbei, wenn wir sagen wollen, Heiliger Geist, jetzt, ich bin hier, Jetzt kann es losgehen. Umkehr zu Gott, das heißt, du bist ein Kind Gottes. Echter Durst und Bereitschaft zum Empfangen und zur Hingabe. Haben wir in unseren Herzen eine kritische Haltung gegenüber dem Heiligen Geist, werden wir nicht die Erfüllung mit ihm erleben. Und wir sind manchmal sehr kritisch gegenüber den falschen Dingen. Und deshalb möchte ich das sehr ermutigen, das hinzulegen. Der Geist Gottes wird nie etwas tun, dich loszustellen oder etwas, wofür du dich schämen musst oder irgendwas Schlimmes. Überlass ihm die Kontrolle über deinen Körper. Und sollte da irgendwas sein, was nicht so ins gesellschaftliche Bild passt, wen interessiert's? Wir reden hier von überlebensnotwendig wichtigen Dingen. Und ähnlich auch wie bei Befreiung. Manche Leute erfahren keine Befreiung von dämonischen Kräften, weil es ihnen zu peinlich werden könnte. Aber wiegt das doch mal gegeneinander ab. Also möchte ich dich sehr ermutigen, überlass den Heiligen Geist die Kontrolle. Das ist wirklich eine wunderbare Sache. Und dafür wollen wir beten zusammen, das wollen wir zusammen tun. Also ganz egal, was jetzt die anderen davon denken oder halten, lasst uns dorthin gehen, dass wir zusammen vor dem Herrn kommen, dass wir anbeten und dass wir den Heiligen Geist bitten, zu kommen. Für die unter euch, die ihr in Sprachen betet. Ihr könnt also sitzen bleiben, ihr seid im Heiligen Geist getauft. Inwieweit sich das noch mal Heiligen Geist anfühlt in unserem Leben, das war dann das dritte Semester, das kommt vielleicht nächste oder übernächste Woche, weil da geht es dann darum, dass es viele Erfüllungen im Heiligen Geist gibt. Im Neuen Testament gibt eine Stelle, da fordert uns die Bibel auf, werdet voll Heiligen Geist. Das hat nichts mit dem Pfingsten zu tun, das ist das, was dann danach kommt. Also es gibt da noch ein paar Stufen höher, aber heute wollen wir bis dorthin gehen. Wenn du in Zungen redest oder betest, dann bist du im Heiligen Geist getauft, preist den Herrn, Amen, Halleluja. Ist das noch nicht der Fall, dann ist heute dein Tag. Und dann lasst uns zusammen vor dem Herrn kommen. Und die Bibel sagt, wenn wir den himmlischen Vater bitten, er wird ihn geben. Bring deinen Verstand runter, du musst nicht wissen, wie das genau funktioniert. Ich habe keine Ahnung wie. Ich weiß nur eins, du behältst die Kontrolle. Wenn du nicht willst, wird es nicht sein. Wenn du deinen Mund zukneifst, wirst du nicht in anderen Sprachen reden. Der Heilige Geist ist nicht grob. Das heißt, wenn wir nachher beten, mach deinen Mund auf und trinke vom Heiligen Geist. Und lass es einfach laufen. Kümmere dich nicht, was um dich herum ist oder was irgendjemand denkt. Sei ermutigt, da mitzugehen. Das ist so wichtig, so gut. Ich meine, wir sind auf einem guten Weg, hinzuwachsen zu dem, was wir als Gemeinde sein sollen. Aber das, was wir lange erörtern, das ist in der Apostelgeschichte einfach passiert, versteht ihr? Braucht ihr gar nicht so tiefe lernen, es ist einfach geschehen. Und wir müssen zurückkommen zur Offenheit dem Herrn gegenüber. Hingabe, ihm Gutes zutrauen, egal was jetzt mit mir passiert, komm, ich brauch dich. Ich will dich haben, ich habe Durst, hungrig nach dir. Also wenn wir nachher beten, dann mach deinen Mund auf und trinke von ihm. Du musst nicht andere Aktionen machen. Du musst nicht ganz oft, ganz krampfhaft was vieles beten, sondern lass deine Sprachwerkzeuge in Ruhe, damit der Heilige Geist sie nehmen kann. Es ist ein Gefühl, wie wenn man sehr viel gut gegessen hat. Da kommt was wie hoch von innen. Und in dem Moment kannst du deiner Stimme einen Ton geben und der Heilige Geist wird es dir lehren. Das ist ganz, ganz einfach. Ich weiß, manche tun sich da schwer damit. Ich habe mich auch sehr schwer getan. Aber ich habe gesehen bei meinen Kindern, dass es so einfach ist. Wir saßen mit unseren Kindern mal auf dem Bett und eine unserer Töchter wollte unbedingt in Sprachen reden. Sie wollte das eben irgendwie. Und wir haben gesagt, gut, wenn du das willst, lass uns beten. Wir haben gebetet, 20 Sekunden, ich weiß es nicht. Und sie betet in Sprachen. Das ist ganz einfach. Wenn du jetzt von dir denkst, ich bin ein Typ, bei dem klappt nie irgendwas. Bei allen anderen funktioniert das immer, bloß bei mir nie. Dann denk an den Vers, da das am wenigsten verdient hat, ist am qualifiziertesten für Gnade. Deshalb ist das Geniale, dass Gott eine andere Sicht hat auf uns Menschen, die die hohe Bildung haben, sehr hohes Ansehen in der Welt, die stehen mit dir hier bei dem Thema auf einer Ebene. Empfangen durch Gnade. Und lass uns das machen, lass uns das tun. Also ich denke, dass die Ältesten und die Jobsleiter mit hier vorne sind. Ich denke, dass ich selber ans Keyboard gehe und dass wir zusammen anbeten. Die, die das Sprachengebet haben, lasst uns anbeten zusammen, lasst uns singen in anderen Sprachen und den Herrn erheben über seine Güte. Und die anderen, die vorgekommen sind, beherzigt diesen Rat, dass er den Mund aufmacht und dass er wirklich euch ihm hingebt. Und Leute werden euch die Hand auflegen und wir werden zusammen beten und der Heilige Geist wird kommen. Ja? Können wir das hier wegtragen? Und dann...
Mir kam gerade noch ein Gedanke. In der Bibel wird der Heilige Geist mit der Taube beschrieben. Der Heilige Geist ist die Taube. Und die Eigenart einer Taube ist, dass sie wegfliegt. Wenn du mal eine Taube beobachtet hast auf einem Marktplatz oder irgendwo, und du gehst in schnellen Schritt auf die Taube zu, oder du machst eine ganz hektische Bewegung, oder du tust viel, die Taube geht weg. Und die Taube bleibt, wenn du ruhig bist. Die Taube bleibt, wenn du ihr zuschaust, wenn du einfach ruhig bist. Und das ist das, was Axel vorhin gesagt hat. Du musst nichts tun. Du bist nicht derjenige, der durch irgendwas tun den Heiligen Geist holen könnte. Sondern du bist da, um zu empfangen. Du bist da, um zu sagen, ich brauche dich. Öffne deinen Mund und tu es. Und sei still von deinen eigenen Werken. Sei still, Aktionen zu tun. Die Taube fliegt weg. Sie bleibt nicht da. So, lasst uns jetzt die Leute herkommen, die Hände auflegen, und wen das jetzt angesprochen hat, den möchte ich einladen, zu kommen nach vorn.
Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass heute etwas begonnen hat und dass es gut ist, das weiter zu verfolgen und das zu kultivieren. Bei mir selber war es mit dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist so, dass ich ein Wort irgendwie gebetet habe, und das Wort war Malachi. Und nun wusste ich, dass das ein Prophet in der Bibel ist, und ich hatte monatelang den Kampf, ich bete doch hier irgendein Wort, was ich mal ausgedacht habe. Und glücklicherweise, durch Gottes Gnade, hatte ich einen lieben Bruder, der mir gesagt hat, bete das weiter. Wenn du das in so einer Zeit bekommen hast, bete das, was du gekriegt hast. Hätte ich den Rat nicht gehabt, wäre das schiefgegangen. Und das habe ich monatelang gebetet. Das war echt Krampf. Das lag aber daran, dass ich so genau wissen wollte. Wenn du also nur ein paar Silben hast oder irgendwas Unverständliches, bete weiter. Wenn du morgen aufstehst, fang an, in Sprachen zu beten. Das Gute ist, wenn man früher noch total nicht ganz da ist, kannst trotzdem in Sprachen beten, weil du brauchst kein Verstand nicht. Da muss noch nicht arbeiten. Sehr praktisch. Also das ist gut, das zu kultivieren, und das ist normal, dass das klein anfängt und wächst. Und die länger mit dem Heiligen Geist gehen unter uns, wissen, dass man verschiedene Sprachen betet und dass man immer mehr, wenn man näher an den Herrn ranrückt, auch in Gedanken ein Gefühl dafür kommt, was man ungefähr betet. Aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. Wichtig ist, wenn heute irgendwas ganz Kleines angefangen hat, lasst euch das nicht wieder ausreden oder wegnehmen. Der Heilige Geist hat reagiert und hat gesehen, dass du vorne warst und dass du dich geöffnet hast, und das reicht. Komm nicht auf die Idee, ich hätte jetzt noch irgendwie mehr und vielleicht und mal sehen, das sind alles Lügen, der Teufel will dir wieder was wegnehmen. Also halte das fest und geh darin weiter, dass es mehr wird. Sei ermutigt, das zu machen. Bei mir hat das Monate gedauert, bei euch dauert das nicht so lange. Also selbst wenn es nur was ganz Kleines, Kurzes war, geh damit weiter und sei ermutigt, lass dir das nicht wegnehmen, lass dir das von niemandem ausreden und teile das Erlebnis nur mit Menschen, die im Heiligen Geist getauft sind. Hörst du das? Du teilst das nur mit den Leuten, die im Heiligen Geist getauft sind. Du teilst das nicht mit Christen, die das selbst nicht erlebt haben. Die Bibel fordert uns ganz klar auf, sorgfältig zu überlegen, mit wem wir etwas teilen. Gut. Preist die Herren. Jetzt können wir wunderbar zusammen feiern und essen und unsere Kindermitarbeiter erlösen.
Ein ganz kurzes Wort noch. Ich habe mal über Danksagung gepredigt. Wisst ihr das noch? Über Danke sagen. Ein wesentlicher Punkt ist, dass das, was du heute bekommen hast, behältst, indem du Gott dafür Danke sagst. Sag Danke. Sag Danke, Heiliger Geist, dass du gekommen bist, dass du mich berührt hast. Danke, danke, danke. Tu das jeden Tag. Und du wirst merken, der Heilige Geist kommt, weil er der Geist der Dankbarkeit ist. Gut, das noch.
Wirklich, wenn jemand fragt, was habe ich für einen Dienst, was ist meine Aufgabe? Jeder hat den Dienst dafür, bitte. Pauschal jeder. Also wenn du gar nicht weißt, was dein Dienst ist, heute ist dein Glückstag, du hast den Dienst dafür, bitte. Gebet und Flehen ist ein Teil der Waffenrüstung. Und die stärksten Leute im Glauben sind die, die ein starkes Gebetsleben haben. Das ist einfach so. Also es gibt schon ein paar Sachen zu beachten, um frei zu bleiben. Wenn wir in falschen Gewohnheiten waren, durch die dann auch dämonische Belastungen gekommen sind, dann gilt es erst recht, das zu beherzigen, weil wir brauchen wirklich die Hilfe vom Heiligen Geist, dass wir dann aus diesen Gewohnheiten gänzlich rauskommen. Dass wir dann Dinge anders tun als bis dahin. Und manchmal brauchen wir auch die Hilfe von Geschwistern. Aber da ist es umso wichtiger, diese Punkte zu beherzigen. Der richtige Umgang ist noch ein wichtiger Punkt. Es gibt manchmal Verwandtschaftskonstellationen. Vielleicht wohnen mehrere Generationen in einem Haus. Oder es müssen nicht unbedingt zusammen wohnen, aber vielleicht gibt es einen großen Einfluss von einer Mutter in die Familie der Kinder hinein, in die Familie der erwachsenen Kinder. Solche Konstellationen können sich sehr negativ auswirken bezüglich von dämonischen Belastungen. Und wenn dort massive Einflüsse sind, Manipulationen stattfinden, wo ich gesagt habe, das ist Zauberei, dann kann es gut sein, dort Entscheidungen zu treffen, die auch wehtun oder unpopulär sind. Nur so als Beispiel, ich habe da jetzt nichts Bestimmtes im Blick, aber wenn angenommen eine Mutter in die Familie der erwachsenen Kinder, die selber schon wieder Kinder haben, massiv Einfluss nimmt auf Entscheidungen, auf das tägliche Leben dieser Familie, dann kann es sinnvoll sein, dass man das in Liebe und Bestimmtheit klärt, dass das aufhört und dass man unter Umständen auszieht und sich dem Einfluss entzieht. Das kann eine Lösung sein. Ich erzähle das jetzt nur mal als Beispiel, ich weiß auch nicht warum. Andere Sachen, es gibt einfach zwischen Menschen Arten von seelischen Bindungen oder Beziehungen, die, wenn wir frei bleiben wollen, definitiv geschnitten, abgetrennt sein müssen. Durch Manipulation wird Macht ausgeübt und da wird dämonische Kraft entfesselt oder freigegeben. Dann, um zum Ende zu kommen, häufig gestellte Fragen, warum werden manche Menschen nicht frei? Keine Buße, das heißt Sünde bekannt, aber weiter gesündigt, kann ein Grund sein. Permanent weiter gesündigt. Keine Verzweiflung, hatte ich kurz angerissen. Es kann sein, dass wir Schwierigkeiten haben, aber der Leidensdruck nicht hoch genug ist und wir damit nicht entschlossen genug sind, Dinge zu beenden oder mit Dingen zu brechen. Und wenn nicht echte Verzweiflung da ist, ist auch kein echter Hilferuf da, Herr, ich brauche dich, ich bin hier am Boden, komm in mein Leben. Und dann verkommt das Ganze unter Umständen in diese Motivationen, dass es nur um unser Wohlfühlen geht. Irgendwie, gut, wenn ich das noch los wäre, wird mein Leben ein bisschen angenehmer, wäre schön, wenn sich so ergibt, so wie Sonderangebot an der Kasse, nehme ich es halt noch mit. Das kannst du machen mit einem Strauß Blumen für deine Frau, den solltest du an der Kasse immer mitnehmen, aber bei Befreiung funktioniert das so nicht. Falsche Motive. Warum will ich frei werden? Will ich mich im Mittelpunkt rücken? Ist das für mich die Chance, auch mal in der Veranstaltung beachtet zu sein, wenn ich da ganz dämonische Manifestationen darbiete? Was weiß ich? Die richtige Motivation ist, wir wollen frei werden, um den Herrn besser dienen und folgen zu können, um vielleicht verschiedene böse Gewohnheiten, die sich auf unsere Mitmenschen auswirken, einzustellen. ja, der Wunsch, Aufmerksamkeit zu erregen, kein Bruch mit okkulten Dingen oder okkulten Beschäftigungen kann ein Grund dafür sein. Kein Abbruch seelischer Beziehungen. Also ich meine nicht, dass du radikal deinen ganzen Freundeskreis aufkündigst. Ich meine solche Art von Beziehungen, die in einem erheblichen Maße Einfluss haben auf deine Entscheidungen und die dich in einer erheblichen Weise dir es schwer machen, dich richtig zu entscheiden. Personen, die Macht aus dich ausüben können, die dir deinen Glauben schwächen, runterziehen, zersetzen. Das sind negative Einflüsse und wir sind alles erwachsene, volljährige Menschen und solche Einflüsse müssen und sollen wir beenden. Eine echte und gute Beziehung wird nie, eine biblische, im Licht der Bibel, gute Beziehung unter Freunden oder Freundinnen, wird nie auf den anderen einen Besitzanspruch erheben. Und so kann eigentlich nur auf der Basis wirklich haltbare Freundschaft entstehen. So war es zum Beispiel zwischen David und Jonathan in der Bibel. Das war eine ganz, ganz starke Freundschaft und Beziehung, die die beiden zueinander hatten. Aber sie hatten nie den Anspruch, den anderen zu besitzen, sondern sie hatten die Haltung, sich für den anderen zu geben. Aber wenn wir in Beziehungen leben, dieser seelischen Art, die auf uns einen Besitzanspruch ausüben, die unser Leben dirigieren wollen und die maßgeblich uns das erschweren, dem Herrn zu folgen, so wie wir erkennen, wie der Herr will, dass wir ihm folgen, lasst uns solche Beziehungen beenden. Lasst uns sowas ganz klar klären. Das ist ein ganz aktuelles Thema, wenn die Eltern in traditionellen Kirchen sind und sehr religiös sind und die Kinder beginnen aufzuwachen und fangen an nachzudenken. Dann ist dieser Konflikt vorprogrammiert und hier gilt dieses Ding, ich möchte auf keinen Fall Rebellion gegen Eltern lernen, aber wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die Apostel waren uns in den Dingen ein Vorbild, aber als man ihnen verboten hat, das Wort zu lernen, wurden sie eingesperrt, aus dem Knast übernatürlich befreit und haben sofort weiter das Wort gelehrt. Sie haben nicht da einen Tag drüber vergehen lassen. Also sie waren in dem Moment Gott gehorsamer als der damaligen Regierung. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir frei bleiben wollen, falsche seelische Beziehungen abzubrechen. Keine Freisetzung von einem Fluch ist am Sonntag besprochen worden. Verschweigen einer konkreten Sünde. Wenn irgendetwas in unserem Leben uns zu furchtbar erscheint, wenn wir sagen, irgendwie, das packe ich mal weg, es geht auch so weiter, das kann ein Anlass dafür sein, dass keine Befreiung kommt. Keine Trennung durch die Wassertaufe, hatte ich erklärt. Teil eines größeren Kampfes würde ich in Klammern setzen. Ich möchte nicht, dass die Leute unter uns, die sowieso ein bisschen zaghaft sind, das sofort auf sich beziehen, ja, das ist dann meins. Ich war bestimmt nicht frei, weil das halt irgendwie globale Prozesse noch ablaufen müssen. Also setzt das mal in Klammern. Ich denke, dass es eine Tatsache ist, dass es Schlüsselpersonen gibt und dass der Kampf um Schlüsselpersonen erheblicher tobt wie um andere Personen. Aber das ist eine nebensächliche Geschichte, da brauchen wir nicht mehr oder näher darauf einzugehen oder darüber nachzudenken. Also wer jetzt noch nicht weiß, was ich meine, als Jonah nach Ninive gegangen ist, hat dem Volk dort gesagt, ihr müsst umkehren und Buße tun, sonst werden hier alle vernichtet, hat der König seine Kleider zerrissen und ist in Buße und Umkehr gegangen. Der König war in dem Moment für das Volk eine Schlüsselperson. Es war allentscheidend, dass der Oberste von allen den ersten Schritt gemacht hat. Das ist in dem Moment eine Schlüsselperson gewesen für die Situation von Ninive. Das ganze Volk hat gesehen, der König kehrt um, wir kehren um. In Bezug auf Befreiung kann das eine Bedeutung haben. Vielleicht gibt es Pläne Gottes für dein Leben, dass du eine Schlüsselperson hier oder da mal bist. Aber lass uns das erstmal zur Seite legen. Zu 99,9% gilt, wenn wir die Punkte beherzigen, werden wir frei, weil Jesus unser Befreier ist. Wenn wir anderen zur Freiheit verhelfen wollen, noch ein paar Hinweise. Wir müssen geistlicher Autorität unterstellt sein. Damit meine ich eine funktionierende neutestamentliche Gemeindeleitung. Alles andere in Diensten und Werken, in Pseudogruppierungen, in Alleingängen, irgendwie im Wohnzimmer, das kann gefährlich werden. Und ich glaube, dass das von Wichtigkeit ist, unter geistlicher Autorität zu stehen, weil nur wenn wir unter Autorität stehen, können wir Autorität ausüben. Das hat Jesus mit diesem Hauptmann gezeigt an dem Beispiel, wo die Tochter des Hauptmanns krank war. Und der Hauptmann sagt, du brauchst nicht erst kommen, du brauchst nur ein Wort zu sagen und meine Tochter wird gesund. Weil ich bin ein Mann, der unter Autorität steht. Und wenn ich meinen Soldaten sage, tu dies, dann tut er das und ich weiß, dass er das tut. Also wir müssen unter Autorität stehen. Und ich glaube, damit ist nicht nur gemeint, wir stehen unter Autorität Gottes. Jegliche Orden von Diensten im Neuen Testament sind aus der Gemeinde heraus entstanden und wurden aus der Gemeinde heraus ausgesandt. Du findest nicht einen Typ im Neuen Testament, der in den Dienst gegangen ist, ohne Aussendung aus einer Gemeinde. Das ist das neutestamentliche Vorbild und wir werden dort wieder hinkommen. Und das ist der Schutzraum und die Entstehung, die geistliche Geburt eines Dienstes. Die Aussendung von Paulus und Silas kam durch Gebet und Fasten. Dann hat der Heilige Geist geredet, ich nehme an, durch einen Mensch, der prophetisch geredet hat, sondert nur Paulus und Silas zum Dienst aus. Danach haben sie wieder gefastet und gebetet und dann Paulus und Silas in den Dienst geschickt. Und die Effektivität ihres Dienstes ist uns ja bekannt. Das ist die Art, wie Dienste entstehen und ausgesandt werden. Und Paulus unterstand der Autorität der Apostel in Jerusalem. Wir können das dann lesen im Galaterbrief später, dass er nach Jahren seines Dienstes, der hat den ganzen Mittelmeerraum evangelisiert, kommt er zurück und gibt Rechenschaft der Leitung und sagt, ich berichte das alles, damit ich nicht etwa verkehrt gelaufen bin. Das hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern er gibt von sich aus Rechenschaft, obwohl er sagen könnte, ich bin der Big Boss, ich bin der Paulus. Was ich schon losgelassen habe in diesen ganzen geografischen Gebieten, ist 20 Mal größer, als was ihr in Jerusalem habt steigen lassen. Wieso soll ich euch Rechenschaft geben? Hat er nicht gesagt. Er gibt Rechenschaft über seinen Dienst, berichtet genau, was er wo gemacht hat, damit er nicht vergeblich gelaufen ist. Das gibt den Schutz. Und ich glaube, wir unterstehen der Autorität Gottes. Die drückt sich aus in einer von Gott eingesetzten örtlichen Gemeindeleitung. Das heißt im Klartext, gehören wir zu Gemeinden, deren Pfarrer oder Pastoren das Thema so nicht sehen, dann können wir natürlich nicht mit diesem Thema unter ihrer Autorität so arbeiten. Ich kann schwierig, jetzt um das ganz, ganz klar zu verdeutlichen, ich war mal im Großhandel beschäftigt, wir haben Waschbecken und Toilettenbecken verkauft. Und da war die Maßgabe, wir verkaufen die Dinger von dem Hersteller A. Es war angewiesen, Ende. Dann gibt es noch Hersteller B und C. Ich war jetzt dafür angestellt, vom Hersteller A diese Waschbecken zu verkaufen und das so viel, wie es nur irgend geht. Ich kann jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, also das Waschbecken vom Hersteller B ist viel besser, deshalb verkaufe ich das. Weil mein Chef hat angewiesen, A, dort bin ich beschäftigt, erster Chef, also verkaufe ich Waschbecken A. Wenn ich jetzt der Meinung bin, das Waschbecken A ist so furchtbar, da tue ich den Menschen ja einen totalen Schaden an und nur Waschbecken B ist das, was es bringt, dann müsste ich dort kündigen und zu dem Hersteller gehen, Händler, der sagt, wir verkaufen Waschbecken B. Wenn ich den Entschluss nicht fasse, dann verkaufe ich Waschbecken A. Das bedeutet, wenn unsere Gemeindeleitung und ob wir das gutheißen oder nicht, oder ob wir das nachvollziehen können oder nicht, wenn ich da dazu gehöre, stehe ich unter ihrer Autorität. Und wenn diese Leitung das Thema mit Befreiung so überhaupt nicht sehen kann, und ich habe das oft erlebt am Telefon, dass Leute anriefen, nach Befreiung fragen, nach Gebet fragen und sagen, mein Pfarrer sieht das gar nicht so, der sagt, ich bilde mir das alles nur ein, und das war früher, und das stimmt überhaupt nicht, dann ist kein geistlicher Schutz da. Dann würde ich dich sehr warnen, dass du nicht dann ist es gefährlich, für andere in Aktion zu treten, dann begibst du dich auf dünnes Eis. Deshalb ist das überhaupt im Zusammenhang mit dem Thema die Frage, unter welcher geistlicher Autorität stehst du? Kannst du dich dort so entwickeln und wachsen, wie es das Wort sagt? Geht das oder geht das nicht? Und du hast auch die Verantwortung darüber zu entscheiden, ist das so mein Platz oder ist er das nicht? Aber wenn wir davon sprechen, anderen in die Freiheit zu verhelfen, ist das ein wichtiger Punkt, dass wir geschützt sind, indem wir uns geistlicher Autorität unterstellen. Und das meint nicht nur, ich unterstehe direkt Gott und wir machen das schon irgendwie. Die Strukturen sind so festgelegt von Gott, dass Jesus seine Macht und seine Herrschaft ausübt durch Menschen vor Ort, durch eine biblische, von Gott eingesetzte Gemeindeleitung. Der nächste Punkt ist, wenn wir für jemand beten oder jemand helfen, dass wir immer zu zweit sein sollten und nicht alleine. Man kann sich ergänzen, gegenseitig unterstützen. Und wenn der eine betet oder in Aktion ist, hat der andere Zeit zum Nachdenken und zum Hören auf den Heiligen Geist. Und wir folgen damit auch dem Beispiel von Jesus, dass er seine Jünger mindestens zu zweit ausgesandt hat. Dann hatte ich das schon erwähnt, dass wir nicht zwei Männer alleine mit einer Frau beten oder zwei Frauen alleine mit einem Mann. Das sollte nicht sein, weil wir dann gerade auf dem Gebiet von Sexualität in Kollisionen kommen können. Und wir sollten wachsam sein, uns auch selber hinterher vor irgendwelchen komischen oder falschen Anschuldigungen uns zu schützen. Und deshalb sollten wir auch nicht alleine sein. Setze das Kreuz und das Schwert des Geistes ein. Das heißt, dass wir mit dem Wort Gottes beten, dass wir Bibelverse vorbereitet haben, wo wir wissen, die sprechen davon, wie Befreiung kommt, wie Jesus uns befreit. Und das Kreuz deutet darauf hin, das Fleisch zu kreuzigen, dass wir unterscheiden, was sind dämonische Einflüsse und was kommt vom Fleisch. Und vom Heiligen Geist geleitet zu sein. Das steht einfach überall, auch wenn wir für uns selber beten. Der Heilige Geist ist unser Helfer in allen Dingen. Und er passt auf uns auf und er führt uns Schritt für Schritt. Der sechste Punkt ist, hab keine Furcht. Ich habe das oft mitgekriegt, dass der Teufel bei einer Phase von Befreiung mit Angst arbeitet. Dass panische Angst kommt, dass irgendwas außer Kontrolle gerät, dass mit mir was Furchtbares geschieht, dass irgendwas an Manifestation ist, was niemand mehr irgendwie aufhalten kann. Angst kommt vom Teufel. Und in dem Moment, wenn du jemand helfen willst, auch frei zu werden, kannst du sicher sein, dass Angst immer vom Teufel kommt. Gott braucht uns nicht zu leiden oder Hinweise zu geben durch Angst. Das ist kein Werkzeug, was Gott verwendet. Also wenn Angst kommt, kannst du pauschal wissen, das kommt vom Teufel. Und du solltest motiviert sein, erst recht weiterzugehen. Also die Grundlage zu allem ist, Jesus hat das vollkommene Opfer gebracht und auf dieser Grundlage geschieht einfach alles. Jesus ist unser Befreier. Und helfen wir jemand anderes, werden wir ihn anleiten, auf Jesus zu schauen und den Weg frei machen, dass Jesus ihn befreit. Also wir als Person können niemand befreien. Wichtig ist, hat der Hilfesuchende ein echtes Bußerlebnis hinter sich? Gibt es in seinem Leben eine massive, grundlegende Umkehr? Gibt es jemanden, dem der Hilfesuchende nicht wirklich vergeben hat? Hat sich der Hilfesuchende von jedem Kontakt von okkulten Dingen oder allen persönlichen Beziehungen gelöst, die Abhängigkeitscharakter haben? Das sind so Hinweise, denjenigen zu ermutigen, selbst Glauben auszuüben und Glauben zu entwickeln. Manchmal kann es sein, wenn man jemand hilft bei Befreiung, dass das sich wie feststeckt, dass das wie in der Sackgasse ist, dass es nicht weitergeht. Und da kann man ganz nüchtern dabei bleiben. Man kann sich auch in der Zeit von Befreiung unterhalten, Gedanken austauschen. Was denkst du? Was hast du für einen Eindruck? Man kann mit dem anderen sprechen, aber auch mit der Person, die um Befreiung bittet. Man kann ganz normal sich auch besprechen. Also es ist jetzt nicht eine Handlung, wo man ins Gebet eintritt und dann muss das durchgezogen werden und dann, wenn das alles fertig ist, dann können wir uns wieder normal unterhalten. Das ist eine sehr nüchterne, einfache Sache. Und wenn es irgendwie festklemmt, kann man Gott bitten, dass ein Wort der Erkenntnis kommt oder ein Eindruck, wo es dann weitergeht. Ja, schreie Dämonen nicht an, sie sind nicht taub. Ich bin durchaus der Meinung, dass man manchmal schreien muss, aber das ist nicht pauschal immer der Fall. Aber es ist so meine persönliche Erfahrung, dass man an manchen Punkten doch lauter wird, mehr Bestimmtheit da ist und dass klarer der Standpunkt einfach klarer deutlich wird, indem man auch mal laut wird. Aber prinzipiell muss Lautstärke ist nicht gleich Vollmacht. Also auch jemand, der leise spricht, hat Vollmacht. Es hat also nicht unbedingt was mit der Lautstärke zu tun. Ja, verschwende deine Zeit nicht mit Leuten, die nur Aufmerksamkeit suchen. Das stellt man dann auch mit der Zeit fest. Und dann kommt das, was ich gesagt hatte zum Thema Angst. Wenn Satan mit dem Geist der Angst kommt, dann können wir das Schwert des Geistes nehmen und beten. Wir haben nicht den Geist der Angst empfangen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Lukas 10, 19 ist so eine zentrale Stelle, die auch unsere Autoritäten klärt. Die möchte ich nochmal lesen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Das hat Jesus zu dir gesagt. Und wenn Angst kommt, was passiert? Und wenn ich jetzt mit jemandem bete oder jemand dabei helfe, wäre ich dann angegriffen danach? Wäre ich dann krank? Wären meine Kinder krank? Passiert mir ein Unfall? Oder vielleicht hast du so noch einen Unfall, der erste Gedanke, das ist bestimmt, weil ich um Befreiung gebetet habe. Und jetzt habe ich das. Zieh nicht unbedingt immer gleich schnell solche Schlüsse. Es kann schon sein, dass das damit in Verbindung steht. Aber lasst uns auf dem Grund stehen, wir folgen Jesus und unsere Heimat ist im Himmel. Und wenn ich jemand zur Befreiung verholfen habe, mein Auto dafür zu klump geht, dann preis den Herrn, dann war es doch die Sache wert. Aber das Wort sagt, nichts soll uns irgendwie schaden. Und darauf können wir stehen. Und dann ein wichtiges Wort aus Joel 3,5. Das habe ich viele, viele Male gebetet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und dort kannst du auch einsetzen, befreit. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird befreit werden. Wir können beten mit der Kraft des Blutes von Jesus. Das war wieder ein völlig anderes Kapitel. Aber du kannst beten, dass das Blut Jesu kommt und mit dem Blut Jesus gegen Dämonen vorgehen. Und über all dem, dass der Heilige Geist uns leitet, uns schult, steht, dass wir das aus Liebe tun, genauso wie Gott aus Liebe zu uns seinen Sohn Jesus gegeben hat. Das sollten unsere Motive auch sein, wenn es um Befreiung geht. So, ich denke, irgendwie scheint mir stark die Sonne ins Gesicht. Aber ihr könnt mich gut sehen, ne? Ich euch aber nicht. Gibt es vielleicht noch ein paar Fragen, die für die Allgemeinheit interessant wären, die wir noch beantworten können? Juni, wenn wir uns nochmal zur Glaubensschule sehen, die letzten drei Male. An dem letzten Tag habe ich vor, dass überhaupt Platz ist für Fragen insgesamt zur gesamten Glaubensschule. Also wer schon von anderen Lehreinheiten vorher Fragen hat, ich denke, dass wir die an dem letzten Tag da zur Sprache bringen können. Aber gut, jetzt hier zu diesem Thema, könnten wir vielleicht da noch was versuchen zu beantworten? Ja? Ja, die eine gibt einen Hinweis. Der Cordell, das willst du. Der Derek hat noch ein kleineres Büchlein geschrieben über Befreiung und wie man frei bleibt. Ne? Wie heißt denn das? Biblische Grundlagen für...